Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Epheser im 6. Kapitel. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewaltige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet. Dazu an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, mit Waffen haben wir es vermutlich nicht so. Und Kämpfen ist vermutlich auch nicht unbedingt unsere Lieblingsbeschäftigung. Und zum Glück gibt es ja friedliche und entspannte Zeiten, wo wir uns wohlfühlen und wo es uns einfach nur gut geht. Was übrigens nicht bedeuten muss, dass alles in Ordnung ist. Aber manchmal ist eben auch die Hölle los. Zumindest kriegen wir Druck. Es wird uns schwer gemacht. Wir kämpfen mit Widerständen und sehen vielleicht überhaupt kein Licht mehr. Und das gibt es in allen Lebensbereichen, im ganz Kleinen, Persönlichen wie im Großen. Sogar in der Gemeinde und Kirche. Warum ist das so? Man kann viele Gründe dafür finden. Objektive Umstände, die Dummheit, das Unvermögen oder die Bosheit der anderen. Und nicht wenige Ursachen mögen auch in uns selber liegen. Was können wir tun? Wir können und müssen die Umstände verbessern. Wir können und müssen die Menschen ausbilden und erziehen. Wir können und müssen an uns selber arbeiten. Und dadurch lässt sich immer wieder einiges lösen. Leider nicht alles. Warum nicht? Weil es noch um mehr geht als um das, was wir sehen. Und weil wir noch mehr brauchen als das, was wir können und haben. Wenn wir in unseren Kämpfen siegreich sein wollen, gerade als Christen und als Gemeinde, müssen wir auch Folgendes beachten. Erstens, es gibt übermenschliche Dimensionen. Die Welt, die wir wahrnehmen, ist eben nicht alles. Und auch was wir an Menschen natürlicherweise wahrnehmen, ist nicht alles, was sie bestimmt und was von ihnen ausgeht. Es gibt neben der sichtbaren auch eine unsichtbare Wirklichkeit. Es gibt hinter und über der sichtbaren Wirklichkeit auch eine unsichtbare. Etwas ganz anderes. Die sichtbare wie die unsichtbare Wirklichkeit sind ungeheuer vielgestaltig. Da gibt es ganz vieles. Aber die unsichtbare ist der sichtbaren überlegen. Sie ist höherdimensional und ewig. Beide Wirklichkeiten beeinflussen und durchdringen sich gegenseitig. Und das in einem viel höheren Maße, als uns bewusst ist und als wir mitkriegen. Im Grunde genommen wurde ja die Bibel geschrieben, um uns genau das klar zu machen. Die zeigt nämlich diese Dinge. Sie zeigt uns, wie Gott uns liebt und wie er um uns kämpft und wie er uns ganz bei sich haben will. Die Bibel zeigt auch, wie das Böse uns hasst und um uns kämpft. Es will uns von Gott wegbringen und ums ewige Leben bringen. Was heißt das Böse? Im Vaterunser beten wir ja, erlöse uns von dem Bösen. Da gibt es Abgründe und Böses in uns und um uns, in anderen. Und da gibt es den Bösen mit seiner Mannschaft. Es gibt nicht nur den guten Gott und seine Engel, sondern auch den Bösen. Die Bibel nennt ihn Teufel oder Satan, Durcheinanderbringer, Widersacher, Chefankläger. Und dazu noch sein untergebenes Personal. Gefallene Engel von verschiedenem Rang, unreine Geister, Dämonen. Die Bibel kennt keinen Dualismus, als wären das gleichrangige Größen, die da gegeneinander kämpfen, das nicht. Nur Gott ist Gott. Alles andere ist Schöpfung. Aber es gibt eben zwei Seiten. Nicht nur Licht, sondern auch Finsternis. Und dazwischen finden Auseinandersetzungen, Kämpfe statt. Und in diese Auseinandersetzungen und Kämpfe sind wir mit hineingenommen. Jeder und jede. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ob uns das passt oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es geht eben nicht nur darum, dass Menschen ein bisschen besser, freundlicher, frömmer oder edler werden. Das lässt sich auch menschlich einigermaßen erreichen, vielleicht. Sondern es geht darum, ob und wie Gott zum Ziel kommt. Und da gibt es nun mal Kräfte, die das verhindern wollen. Auch bei uns. Und je näher wir an Jesus sind, desto stärker wirken manchmal diese Kräfte. Dann ist es ja nötig. Wenn sie uns in Ruhe lassen, ist das kein gutes Zeichen. Sind wir vielleicht schon in ihrer Hand? Also, auf welcher Seite stehen wir? Auch wenn es in ihr sehr menschlich zugeht, die wirkliche Gemeinde von Jesus Christus ist eine göttliche Größe, mit göttlichen Wurzeln und mit einem göttlichen Ziel. Und sie hat übermenschliche Gegner. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel oder in diesen himmlischen, in diesen unsichtbaren Regionen. Paulus macht hier keinen Ausflug in die Mythologie oder Märchenkunde, sondern er beschreibt übermenschliche Realitäten, mit denen wir zu tun haben. Und das sind ganze Hierarchien. Mächte mit einem bestimmten Rang und Namen. Und die sind für bestimmte Dinge und Gebiete halt zuständig. Und mit denen haben wir uns auseinanderzusetzen. Ihnen gegenüber haben wir uns zu behaupten. Wir können und sollten über sie siegen und das Feld behalten. Wir können aber auch von ihnen lahmgelegt und erledigt oder zumindest unwirksam gemacht werden. Und wer das nicht sieht und nicht beachtet, der hat eigentlich schon verloren. Es geht um übermenschliche Dimensionen. Sowohl der, der uns will, der uns liebt, der uns erlöst hat, der Gemeinde will, der die Gemeinde zum Ziel bringt, ist übermenschlich. Gott, Jesus, der Heilige Geist und die ihm dienen. Als auch der, der Gottes Willen durchkreuzen will, ist übermenschlich, nämlich Satan und die Mächte, die ihm unterstellt sind. Was bedeutet das? Wenn es um übermenschliche Dimensionen und Möglichkeiten und Kräfte geht, dann kann ich dem nicht nur mit menschlichen Dimensionen und Methoden und Möglichkeiten begegnen. Ist das logisch? Ich denke, das ist logisch wie das Einmaleins. Weil es um übermenschliche Dimensionen geht, deshalb brauchen wir auch übermenschliche, übernatürliche Kraft, sagt Paulus. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist also das Zweite, was wir wissen müssen. Wir brauchen göttliche, das heißt geistliche Kraft. Als ich vor einem Seelsorger einmal mein ganzes Elend und Versagen ausgebreitet habe, sagte er am Ende, Stefan, das hat alles eine Ursache. Du lebst zu sehr aus deiner eigenen Kraft. Du willst alles selber machen und im Griff haben. Das kann nur Gott tun. Er hatte wohl recht, aber auf diese Idee war ich bei allem Kampf oder Krampf selber gar nicht gekommen. Es gibt manchmal Dinge, auf die man nicht selber kommt, die man sich nicht selber sagen kann. Deshalb brauchen wir ja Mitchristen, deshalb brauchen wir Seelsorge, deshalb haben wir es nötig, in die Bibel zu schauen und zu gucken, was sagt die denn dazu. Bei manchen Dingen bewirkt unsere eigene Kraft nichts, außer dass sie Gott im Wege steht. Und meistens kapieren wir diese Wahrheit erst, wenn überhaupt, wenn wir mit unseren eigenen Kräften und Möglichkeiten, mit unserem eigenen Latein am Ende sind. Und deshalb sind diese Stunden, wo wir ans Ende kommen, auch Chancen. Wo wir ans Ende kommen, kann Gott anfangen. Und wir merken, dass wir das brauchen. Wir brauchen Gottes Kraft und wir können sie haben. Sonst könnte Paulus das doch wohl nicht so schreiben. Seid oder werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid oder werdet stark, da steht im Griechischen das Wort endynamuste. Vielleicht hören Sie ja das Wort Dynamo mit. Und das hängt zusammen. Paulus sagt sozusagen, ihr seid der Fahrraddynamo. Nun legt euch bitte mal an den rotierenden Reifen, damit die Umdrehungskraft des Rades auch in euch hineinkommt und eure Leitung nicht bloß rumhängt, sondern dass sie voll Energie ist. dass da Kraft reinkommt, Power, dass da was leuchten kann, dass da was in Gang kommt. So ein Dynamo hat in sich keine Kraft. Er bekommt sie auch nicht von alleine. Er muss richtig ran an das Rad, an den Reifen oder an die Felge. Wir haben nicht Gottes Kraft in uns selber. Wir kriegen die auch nicht von alleine, einfach so. Sondern wir müssen richtig ran an Gott, damit seine Kraft sozusagen auf uns übergeht, wie die Kraft des Rades auf den Dynamo übergeht. Paulus schreibt, seid oder werdet stark in Dynamuste im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da überschlägt sich fast die Sprache. Voll Kraft. Seid, werdet stark in seiner oder durch seine gewaltige Stärke, in seiner, durch seine Stärke, die seiner Kraft eigen ist, die seiner Kraft entspringt. Und das ist offensichtlich ein Befehl. An dem Befehl kann ich nachkommen oder auch nicht. Ich muss gestehen, ich verstehe ja auch noch nicht so alles ganz. Aber offensichtlich ist es deine und auch meine Verantwortung, ob wir in Gottes Kraft leben oder nicht. Ob wir den Dynamo ans Rad randrücken oder nicht, ist unsere Entscheidung. Wenn der Dynamo Anschluss an das rotierende Rad hat, dann fließt die Kraft. Und wenn wir Anschluss an Jesus haben, im Herrn sind, wie Paulus immer wieder sagt, dann fließt die Kraft, seine Kraft. Es scheint an uns zu liegen, ob wir in der eigenen Kraft oder in Gottes Kraft leben. Dann brauchen wir nicht nur göttliche oder geistliche Kraft, sondern als drittes eine göttliche Rüstung oder eine geistliche Ausrüstung. So wie ein Soldat damals, und heute ist das nicht wie anders, einerseits Körperkraft braucht, sonst geht nichts, aber er braucht auch eine Ausrüstung, sonst geht auch nichts. Beides. Und Paulus nennt hier einzelne Teile dieser Waffenrüstung und die haben alle unmittelbar mit Jesus zu tun. Jesus ist sowohl die Wahrheit als auch unsere Gerechtigkeit. Er ist die Bereitschaft des Evangeliums. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist unser Heil. Er ist auch das Wort Gottes. Die Waffenrüstung anziehen heißt eigentlich Jesus anziehen. Sich in Jesus, dem Sieger, der alles vollbracht hat, bewegen. Und wenn wir uns so in Jesus bewegen, dann geht es gar nicht anders, als auch, dass gewisse Haltungen, die er hat, auf uns übergehen, dass sie zu unseren Haltungen werden. Und darum geht es in dieser Waffenrüstung. Wahrheit. Zu biblischen Zeiten trugen die Männer meist lange, lose Überhänge, so wie das hier. Und wenn man sich da drin ordentlich bewegen wollte oder arbeiten wollte, dann musste man die losen Enden hochraffen und unter dem Gürtel zusammenbinden. Und so müssen wir das, was unsere Freiheit hindert, Jesus nachzufolgen, was sie einschränken würde, fassen und befestigen und aus dem Weg räumen. Und der Gürtel dazu ist das angewandte Wort Gottes, die Wahrheit. Also, dass wir ganz offen und ehrlich in dem Wort Gottes leben, ohne Scheinheiligkeit. Wahrheit und Echtheit ist in der Bibel ungefähr dasselbe. Dann der Brustpanzer, er schützt das Herz, dass ich an Jesus glaube, der meine Gerechtigkeit ist. Und damit diese Angriffe, die das immer wieder in Frage stellen, welche Stellung ich habe vor Gott, dass ich die abwehren kann. Wenn ich diese Gerechtigkeit von Jesus habe, dann werde ich kühn und zuversichtlich. Dann weiß ich, wer ich in Jesus bin und wie ich auftreten kann. Dann lasse ich mich nicht mehr einschüchtern von irgendwelchen Anklagen und Angriffen. weil ich in Jesus gerecht bin. Das schützt mich. Dann die Schuhe, die mobil machen. Gott jederzeit und überall zur Verfügung stehen, das Evangelium des Friedens zu leben und auszurichten. Dann lernen, den Glauben wie ein Schild einzusetzen, als Schutz für den ganzen Menschen. Schließlich muss das Denken geschützt werden. Davon spricht der Helm. Die meisten Angriffe des Teufels zielen auf unser Denken. Haben Sie das schon mal gemerkt? Die meisten Angriffe des Teufels zielen zunächst mal auf unser Denken. Wenn er das hat, ergibt sich der Rest. Und wer sich im Heil Gottes geborgen weiß, Helm des Heils, der entwickelt eine Grundhaltung von stabilem, anhaltendem Optimismus. Und der beruht nicht auf irgendwelchen Umständen oder Prognosen, sondern der ist gegründet in Gottes Wort und in Gottes Heil. Und das steht fest. Daran lässt sich nichts rütteln. Das ist gegeben. Und das ist sicher. Das schützt. Und dann müssen wir lernen, das Wort Gottes wie ein Schwert einzusetzen. Für Wort steht hier Rema in der Bibel. Das meint das aktuell gesprochene, jetzt gültige Wort. Und das meint nicht, dass wir die anderen mit der Bibel erschlagen sollen. Das gibt's auch, aber ist ja nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass Gottes Geist uns ein Wort gibt oder lebendig macht, das jetzt in dieser Situation gilt und das wir deshalb jetzt aussprechen und proklamieren. Und das hat Kraft. Wir müssen es aber aussprechen und proklamieren, laut ruhig. Ein Schwert ist auch zu sehen. Da passiert was. Also wir müssen mit diesem Wort tatsächlich kämpfen. Lesen, meditieren ist das eine, aber wenn wir es dann in uns haben und wissen, jetzt gilt es, dann müssen wir es einsetzen. Und zwar offensiv. Das Schwert geht voran. Es macht den Weg frei. Ja, und wenn Sie zu Hause nachlesen, dann ist hier eigentlich im Predigttext Schluss. Man hat entschieden, hier Schluss zu machen. Aber das ist buchstäblich zu kurz geschossen. Erstens geht der Satz einfach weiter und die drei folgenden Verse gehören in den Zusammenhang rein von der Grammatik her. Aber es gibt auch so noch ein Problem, ein Schwert reicht nicht viel weiter als eine Armlänge. Ist auch das Kurzschwert gemeint nur. Wir brauchen aber auch noch eine Fernwaffe. Und da gibt es sozusagen noch Luftabwehrraketen, mit denen wir auch sogar Satans Hauptquartier im Himmel erreichen können. Und das ist das Gebet. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie es ich reden muss. Betet im Geist. Damit ist einerseits das Sprachengebet gemeint oder kann gemeint sein. Oder eben ein vom Geist Gottes inspiriertes und geleitetes Beten. Also oft beten wir ja so. Wir schauen uns eine Situation an. Aha, so ist das. Und dann sagen wir Gott, was wir dafür nötig halten und was er bitte schön tun soll. Offen gestanden, das ist doch ziemlich verpeilt, oder? Ist Gott wirklich so dumm, dass er unsere Ratschläge braucht, was er jetzt machen soll? Haben wir ihm Anweisungen zu geben? Beten im Geist heißt, ich schaue auf Gott. Und empfange von ihm, was ich beten soll. Und dann bete ich Gottes Willen in diese Situation hinein. Und dann geschieht was. Das ist Beten im Geist. Beten im Geist ist inspiriertes Gebet, von Gott gegebenes Gebet. wo ich im Gebet mit Gott eins bin. Und das hat Power, das bewirkt was. Verstehen wir? Das mit eigener Kraft beten, das ist genauso wie in eigener Kraft kämpfen. Das greift in diese Dimensionen, um die es geht, überhaupt nicht hinein. Da können wir uns wohlfühlen und gratulieren, wie toll wir beten können. Das ist es nicht. Auf Gott schauen, von ihm empfangen und an Gottes Willen in diese Situation, um die es geht, hineinbeten. Das ist Beten im Geist. Und die neutestamentliche Gemeinde war eine betende Gemeinde. Die hat so gebetet. Deshalb ging es dort so vorwärts. Und die Apostel haben Tage und Nächte und Stunden nicht in Sitzungen und Diskussionen, sondern im Gebet zugebracht. Das war ihre Kraft. Da gab es Leute, die im Gebet regelrecht gekämpft und gerungen haben, lesen wir in der Bibel. Und Paulus bittet in jedem seiner Briefe, lesen Sie es nach, zumindest am Schluss, er bittet in jedem seiner Briefe um Fürbitte. Er war ein regelrechter Fürbittbettler. Er hat alle mobilisiert, dass sie für ihn beten sollen. Und auch für alle anderen. Und wenn ein Paulus schon so viel Gebet brauchte und die neutestamentlichen Christen das brauchten, wie viel mehr brauchen heute die Pfarrer und jedes Gemeindeglied, jeder Christ Gebet, wenn überhaupt was Göttliches rauskommen soll aus unserem Leben. Alle Mängel, die wir haben oder empfinden, sind letztlich auf einen Mangel an Gebet zurückzuführen. Ich sage es nochmal, alle Mängel, die wir haben und empfinden, sind letztlich auf einen Mangel an Gebet zurückzuführen. Wahrscheinlich ist es wirklich so, wenn Einzelne zum Glauben gekommen sind und wir nicht intensiv für sie beten weiter, ist es nahezu zwangsläufig, dass sie wieder vom Glauben wegkommen. Und wenn der Pfarrer nicht betet und wenn für den Pfarrer nicht gebetet wird, dann ist es nahezu zwangsläufig, dass er Stuss erzählt und Stuss macht. Wollte gern sagen, die Lage ist ernst, aber hoffnungsvoll. Ein Leben, auch Gemeindeleben ohne Probleme und ohne Kampf auf dieser Erde, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber ein Gemeindeleben und ein Christenleben in der Kraft Gottes, das zum Sieg führt, das ist sehr wohl möglich. Und das ist Gott gewollt. Das sollen wir haben, das sollen wir führen, dieses Leben. Und vielleicht beginnt es genau dort, wo wir ans Ende kommen, damit Gott endlich anfangen kann und wir das einsehen, dass das nur so geht. Und wir müssen dazu Folgendes verstehen und anwenden. Erstens, es gibt übermenschliche Dimensionen. Zweitens, wir brauchen deshalb eine übermenschliche, nämlich göttliche oder geistliche Kraft. Drittens, wir brauchen eine göttliche Ausrüstung oder Waffenrüstung, wenn Sie mögen. Und viertens, wir brauchen ständig das vom Geist geleitete Gebet. Und das alles ist möglich. Das alles schenkt Gott und will er schenken. Wir müssen es nur nehmen. Es ist unsere Verantwortung, ob wir diese Dinge sehen, haben und anwenden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du uns in den Kämpfen unseres Lebens nicht allein lässt. Du hast uns dein Wort gegeben, damit wir durchsehen. Du hast uns Jesus gegeben, der uns erlöst und den Bösen besiegt hat. Du gibst deinen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und deine Kraft bringt. Du selbst hast in Jesus gekämpft und gesiegt, damit auch wir Überwinder sein können, indem wir sein Leben empfangen und ausleben. Bitte öffne unsere inneren Augen, dass wir die Zusammenhänge konkret sehen, die dein Wort zeigt. Ja, gib Offenbarung darüber, was deinen guten Willen und dein Heil hindert in unserem Leben, in dem unserer Gemeinde und auch in unserer Stadt und in unserem Land. Gib Offenbarung darüber, was dein Sieg bedeutet und wie wir in ihm leben können. Lass uns erkennen und unterscheiden, was du getan hast und was wir tun müssen. Erwecke dir Beter in unserer Gemeinde und schenke, dass dein Wort den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ungekürzt und unverfälscht und in deiner Kraft gesagt wird, sodass dein Wort auch ausrichten und bewirken kann, was es sagt. Bitte fülle unseren Landesbischof mit deiner Kraft und segne ihn mit geistlichem Durchblick. Segne die Leitung unserer Kirche mit Weisheit und Klarheit. Wehre aller Verblendung. Schenke Freiheit den Gebundenen, Heil und Heilung den Kranken. Zeige neue Wege den Ratlosen. Erneuere unsere und deine Gemeinde und Kirche in der Kraft deines Geistes, sodass sie aller Finsternis widerstehen kann und dein Licht verbreitet. Amen.